Deutschlandfunk Interview.
Es sind schwere Zeiten für überzeugte Europäer. Die Europäische Union will sich weiterentwickeln, sich reformieren. Da preschen die einen vor, während die anderen zögern. Zu unterschiedlich sind ihre Ideen mit Blick in die Zukunft. In vielen Mitgliedstaaten gewinnen Populisten an Einfluss, übernehmen nach und nach auch Regierungsverantwortung, wie in Italien zum Beispiel. Und dann der Brexit, der dieser Tage über allem schwebt. Klare Ansagen fehlen weiter, 9 Tage vor dem eigentlichen Austrittsdatum Großbritanniens. Zweimal hat das Unterhaus in London den mit der EU ausgehandelten Deal bereits abgeschmettert. Eine 3. Abstimmung soll es nur bei substanziellen Änderungen geben. Wird der Brexit jetzt auf die lange Bank geschoben oder kommt mit Pauken und Trompeten in gut einer Woche der harte Brexit, der Brexit ohne Austrittsabkommen? In dieser recht unübersichtlichen Gemengelage können wir mit dem Präsidenten der Europäischen Kommission, der EU-Kommission, sprechen, mit Jean-Claude Juncker. Guten Morgen, Herr Juncker.
Guten Morgen nach Köln.
Fangen wir mit einer ganz kurzen, wie simplen Frage an, die wahrscheinlich nicht ganz so simpel zu beantworten ist. Herr Juncker, zum Aufwärmen sozusagen, wann kommt der Brexit?
Die Frage ist einfach, die Antwort ist schwer.
Wie lautet sie?
Es ist so, dass aller Wahrscheinlichkeit nach Großbritannien am 29. März, wie geplant, nicht austreten wird, weil es im britischen Unterhaus keine Mehrheit für nichts eigentlich gibt. Ich habe am Montag vergangener Woche 3-4 Stunden lang mit Theresa May in Straßburg verhandelt. Wir haben uns geeinigt, aber das britische Parlament hat nicht zugestimmt.
Einen Brief wollte Großbritanniens Premierministerin an die EU schicken. So hatte sie es gestern angekündigt, mit der Bitte um Fristverlängerung für den Brexit. Ist der Brief schon angekommen?
Also, soweit ich weiß, wir sind ja jetzt 10:08 heute Morgen. Ich war noch nicht im Büro. Ich sitze hier quietschfidel auf meinem Bett und rede mit Ihnen. soweit ich weiß, ist dieser Brief nicht angekommen. Aber diesen Brief bräuchten wir, weil wir müssen Klarheit gewinnen über die eigentlichen Absichten des Vereinigten Königreiches. Die Antwort auf die Frage, die Sie mir stellen, liegt ja zu großen Teilen in Großbritannien. Wir als Europäische Kommission, als Europäische Union haben alles getan, um zu einer Einigung zu kommen. Wir haben uns mehrfach mit der britischen Premierminister auf Vertragstexte geändert, aber diese Vertragstexte finden, so wie es scheint, nicht die Zustimmung des britischen Parlaments. Wir brauchen aber verlässliche Angaben über die eigentlichen Absichten der britischen Regierung und des britischen Parlaments. Diese endgültige Zusagen des britischen Parlaments und der britischen Regierung haben wir bislang nicht erhalten.
Jetzt meldet die BBC vor ein paar Minuten, dass Frau May wohl keine lange Verlängerung beantragen werde, sondern nur eine kurze. Wir sprechen da über 2 bis 3 Monate. Sie haben gerade die Problematik aufgezeigt, Herr Juncker. Was würden denn diese Monate überhaupt bringen?
Also diese Monate müssen im Endergebnis eine Zustimmung des britischen Parlaments zu dem vorliegenden Vertragstext erbringen. Passiert dies nicht und tritt Großbritannien nicht wie vorgesehen Ende März aus, dann sind wir, ja, ich sage das nicht gerne, eigentlich in Gottes Hand. Aber ich glaube, auch Gott hat einen Geduldsfaden, der irgendwann reißt.
Wie ist denn es um Ihren Geduldsfaden bestellt? Ist der inzwischen gerissen?
Also ich wusste überhaupt nicht, dass mein Geduldsfaden so lange wäre, wie er gewesen ist in den letzten Wochen, Tagen und Monaten. Aber wir brauchen Klarheit und die Antwort wird von London formuliert. Wir müssen ja zustimmen. Aber es gibt keine Nachverhandlungen, keine neue Verhandlungen, keine Zusatzversicherungen zu den ohnehin schon abgegebenen Zusatzversicherungen.
Basta, aus, friss oder stirb, könnte man sagen, keine Nachverhandlungen, das war's.
Also ich werde in hohem Alter nicht zu Schröder werden und werde nicht einfach Basta sagen. Wir bleiben mit den Briten im Gespräch. Wir befinden uns ja mit Großbritannien nicht im Kriegszustand, sondern im Verhandlungszustand. Aber die Verhandlungen sind abgeschlossen.
Dann aber nochmal die Frage, wenn sich beide Seiten nicht bewegen, was würde dann eine Verlängerung, eine Fristverlängerung bringen?
Also ich bin zu jeden Bewegungen fähig, aber wir haben uns intensiv auf Großbritannien zubewegt. Mehr geht nicht.
Was müsste dann?
Das Ende der Fahnenstange ist erreicht. Und wenn jetzt über andere 10 Jahren gesprochen wird, dann brauchen wir eine neue Fahnenstange. Ob wir die aber anfassen, das steht in den Sternen.
Mal gucken, ob noch so viel Stahl da ist wegen der Strafzölle. Ja. Aber fragen wir mal andersrum, wenn Theresa May morgen wieder nach Brüssel reist, denn da beginnt der EU-Gipfel mit den Staats- und Regierungschefs aus der Europäischen Union. Was muss sie konkret mit im Gepäck haben, damit es eine Zustimmung geben könnte für eine Fristverlängerung?
Sie muss im Gepäck haben eine Zustimmung zu dem ausgehandelten Vertrag. Sie muss im Gepäck haben klare Zeitvorstellungen. Und meine Einschätzung ist die, das wird Sie vielleicht überraschen, dass es diese Woche anlässlich des Europäischen Rates zu keiner Beschlussfassung kommt, sondern dass wir uns wahrscheinlich nächste Woche wieder treffen müssen, weil Frau May hat weder in ihrem Kabinett noch im Parlament Zustimmung zu irgendetwas, solange wir nicht wissen, wozu Großbritannien ja sagen könnte, können wir auch zu keiner Beschlussfassung kommen. Also meine Einschätzung heute Morgen, 7:45, ist, dass wir diese Woche nicht zu Potte kommen, sondern uns nächste Woche nochmal treffen müssen.
Gehen Sie trotz aller Treffen, die vielleicht noch kommen und folgen werden, von einem harten Brexit Ende März aus?
Ich wünsche mir das nicht, weil der harte Brexit hier eine, wie wir auf Deutsch sagen, ein Lose-Lose-Game, jeder wird verlieren. Ein No-Deal, eine Nichteinigung ist die schlechteste aller Möglichkeiten. Die beste Möglichkeit wäre, dass das britische Parlament sich zusammenrauft und dem Vertragstext zustimmt, so wie er jetzt vorliegt. Ich gehe in diese Woche, Europäischer Rat, Donnerstag und Freitag, nicht heiter, aber gelassen hinein.
Machen wir einen Schritt zurück gemeinsam. Herr Juncker, Premier David Cameron hatte das Brexit-Referendum einst ins Spiel gebracht. Dann folgte ein spaltender, populistischer Wahlkampf mit bekanntem Ergebnis. Jetzt stehen Europawahlen an. Gestalten persönliche Egoismen und volksnahe Parolen das Europa der Zukunft?
Nein, wahrscheinlich wird dies auf Großbritannien zutreffen. Aber wir haben noch andere Dinge zu erledigen als nur den Brexit-Deal. Es stehen große Probleme vor der Tür. Unser Verhältnis zu China, unsere Bemühungen, die Investitionen in Europa anzukurbeln, obwohl wir schon 380 Milliarden Euro Investitionen losgetreten haben, dank des Juncker-Planes, der nicht mehr so heißt, weil am Anfang hieß dieses Investitionsprogramm Juncker-Plan, weil die Menschen dachten, das geht schief und dann müssen wir denjenigen präidentifizieren, der daran schuld ist. Jetzt funktioniert das und jetzt heißt das Europäischer Fonds für strategische Investitionen. Daran arbeiten wir weiter.
Viele große Aufgaben, Herr Juncker. Kommen wir nochmal zurück zum Thema Populismus. Heute hätten die Christdemokraten im Europaparlament ja eine Chance zu reagieren. Es geht um den möglichen Fraktionsausschluss des Fidesz von Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban. Auch Sie gehören zu dieser Parteifamilie und wurden auch immer wieder persönlich angegriffen. Was raten Sie Ihren Parteifreunden heute?
Ich rate meinen Parteifreunden, ich werde an diesen Sitzungen nicht teilnehmen, weil ich Kommission und Parteiamt nicht miteinander verwechseln möchte, dass die Fidesz-Partei von Herrn Orban ausgeschlossen wird. Das habe ich schon vor 2 Jahren verlangt. Ich bin nicht erheitert über die Plakatkampagne, die Herr Orban gegen mich organisiert. Das ist mir relativ egal, aber ich bin seit 2 Jahren der Meinung, dass die Orban-Partei sich von den christdemokratischen Grundwerten entfernt. Und wer sich von den Grundwerten entfernt, der muss sich überlegen, ob er seinen Platz noch in dieser Parteienfamilie hat.
Wie weit reicht da Ihr Verständnis für Ihren potenziellen Nachfolger Manfred Weber, wenn er zu Orban fährt und für einen möglichen Kompromiss unter anderem bayerische Professorenstellen für die Soros-Universität im Gepäck hat?
Ja, es ist ja Aufgabesache des Spitzenkandidaten der EVP, die Dinge in Ordnung zu bringen. Und ich habe überhaupt nicht den Eindruck, das weiß ich auch aus vielen Gesprächen mit meinem Freund Manfred Weber, dass er da nachgiebig agieren würde.
Das bedeutet?
Das bedeutet, dass wenn Herr Orban sich nicht zu den Grundwerten der christlichen Demokratie in Europa bekennt, dass dann sein Platz außerhalb der Europäischen Volkspartei zu suchen ist. Er muss ihn suchen, nicht wir.
Wir haben über die Kampagnen auch gegen Sie persönlich gesprochen. Für viele Extreme, für viele Populisten sind Sie, Herr Juncker, ich zitiere, das Sinnbild für das kranke Europa. Wie sehr schmerzen solche Angriffe zum Beispiel aus Ungarn und aus Italien?
Also ich fühle mich eigentlich relativ munter. Oder klinge ich nicht so? Ich nehme diese Anwürfe zur Kenntnis, die beeindrucken mich aber nur in Maßen.
Aber was sagt uns das über das Miteinander oder Gegeneinander in Europa, das wir inzwischen haben?
Ja, meine große Sorge ist, dass Europa sich in Ost und West, in Westeuropa und in Mitteleuropa auftaut. Aber Europa muss mit beiden Lungen atmen. Und ich hätte gerne, dass wir wieder Zugluft in unsere Lungen kriegen.
Kann dabei die deutsch-französische Initiative helfen, der Aachener Vertrag, über den wird der Bundestag heute entscheiden und ihn dann annehmen, der ist ja explizit offen, auch für andere Länder. Die können da mitmachen, das haben beide Seiten heute gesagt. Ist das neue Europa, ein Kerneuropa um Deutschland und Frankreich mit der Peripherie, die langsam zerbröselt?
Also ohne Deutschland und Frankreich läuft ja nichts in Europa. Aber ich warne davor zu denken, dass die Deutschen und die Franzosen vorsingen und dass die anderen abnehmen. So wird das nicht sein. Wir brauchen viele kleine Hände. Und die kleinen Hände sind oft geschickter als die großen Hände. Und kleine Länder, ich komme ja aus einem kleinen Land.
Sie kommen aus Luxemburg,
ja? Ja, ja. Gut, dass Sie darauf hinweisen. Ich habe das aber nie vergessen.
kleine
Länder brauchen große Ohren, weil wir müssen nach Frankreich und nach Deutschland hinein zuhören. Wir können das besser. Die Luxemburger wissen besser über die Franzosen Bescheid als die Deutschen und besser über die Deutschen Bescheid als die Franzosen.
Haben die kleinen Hände Angst vor den großen Händen?
Nein, kleine Luxemburger haben keine Angst vor großen Tieren. Ich habe öfters gesagt, ein Löwe kann einen Floh nicht belästigen, aber ein Floh kann einen Löwen zum Wahnsinn treiben.
EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker live heute Morgen hier bei uns im Deutschlandfunk. Ich danke Ihnen für das Interview.
Vielen Dank. Ich war froh, mal wieder im Deutschlandfunk zu sein. Ich war 2 Jahre lang nicht mehr da. Es war schön, Sie wieder zu hören.
Wir auch. Auf Wiederhören.
Ja. Okay, alles Gute. Schönen Tag.